vielleicht geht dir das manchmal so, dass du dir ein Herz fasst, dass du zum Telefonhörer greifst und du anrufst. Bei Gott allerdings. Und du rufst an mit einer ganz konkreten Sache, mit einer Sache, die dich beschäftigt, etwas, was dir wirklich wichtig ist. Kann sein, dass du das einmal tust, zweimal, dreimal, zigmal. Und du fühlst dich nachher so wie der Autor dieses Schlabberbuches. Es gibt für dich irgendwie, du bekommst keine wirkliche Antwort. Die Gegenseite, die du anrufst, der Adressat am Telefonhörer, drückt sich um eine wirkliche Antwort, wie er das gemacht hat. Ja, manchmal geht es dir so, als ob Gott sich um eine Antwort drücken würde. Jedenfalls drückt er nicht mit dem raus, was du eigentlich brauchst. Mit dem, was du ihm so konkret und vielleicht auch schon so oft gesagt hast. Du fühlst dich dabei vielleicht irgendwie... Ja, das gäbe jetzt ein Wort, was ich hier nicht sagen will. Vereimert, ja? Auf den Arm genommen. Dann wäre dir vielleicht sogar noch lieber, du würdest von Gott ein klares Nein hören. Nein, ihr Buch ist schlecht. Nein, wir haben noch fast nichts verkauft und eigentlich sollten sie es auch auf einer anderen Branche, auf einem anderen Gebiet versuchen und nicht als Schriftsteller. Das wäre hart, wenn du von Gott sowas zu hören kriegst, aber es wäre wenigstens eine Antwort. Ein hartes Nein, das würde uns echt wehtun, wenn du jetzt mal deine Bitte in diesen Lückentext einfüllst und dir vorstellst, Gott würde ein hartes Nein sagen dazu. Das würde uns echt wehtun, aber es wäre wenigstens eine Antwort. Wir wüssten, woran wir sind. Aber stattdessen, manchmal, ich hoffe, ich bin nicht der Einzige, dem es so geht hier, schweigen. Drücken um eine Antwort. Kennt ihr das? Ich glaube, jeder, der Gott kennt, kennt das. Jeder, der Gott kennt, kennt das. Es ist so, Gott antwortet auf Gebet und er handelt und Gebete werden erhört. Diese Erfahrung machen Christen, Tausende von Christen weltweit jeden Tag, dass Gott antwortet. Auf dein Gebet, auf mein Gebet, aber irgendwie nicht immer. Gott erhört manchmal Gebet nicht. Das ist der Fakt, um den wir uns drehen heute Morgen. Und das zu erleben, dass Gott ein Gebet nicht erhört oder einfach nur schweigt, das kann, je nachdem, um was es geht in deinem Leben, echt eine harte Erfahrung sein. Das kann eine Erfahrung sein, die dich in Schlingern bringt. C.S. Lewis hat mal was gesagt. Er sagte, jeder Krieg, jede Hungersnot, jede Seuche, jedes Sterbebett ist das Monument einer nicht erfüllten Bitte. Das Monument einer Bitte, die nicht erfüllt wurde. Unser Freund Matze ist gerade in Pakistan, in diesem Erdbebengebiet. Diese Woche kam eine Mail von ihm rein. Manche von euch haben sie gelesen. Die war wirklich erschütternd. Er erlebt in diesen zwei Wochen zigfach das Gottgebet erhört. Aber er lebt in diesen Wochen auch zig Monumente von nicht erhörten Gebeten. Ich lese mal was vor, was er geschrieben hat. Und dieses Bild hier, was ihr hier seht, das hat er geschickt. Er schreibt, sowas habe ich noch nicht gesehen. Wirklich alles zerstört. Die Leute waren vorher schon sehr arm. Jetzt haben sie gar nichts mehr. Zudem regnet es in Strömen. Menschen leben unter Plastiktüten. Tragen in Tüten ihr Hab und Gut durch die Gegend. Viele sitzen nur da und starren. Eine ganze Region steht unter Schock, kann man mit Worten nicht beschreiben. Wahrscheinlich habt ihr auch schon genug Bilder in den Medien gesehen. Und die Luft ist auch echt hart. Es riecht im wahrsten Sinne des Wortes nach Tod. Und meine Älteste, sie ist 6, sie hat letzte Woche ihre Mutter gefragt, ob Gott die Leute, die dort leben, irgendwie weniger lieb hat als uns oder warum er nicht hilft. Sie fände das irgendwie fies. Ihre Mutter meinte dann, sie solle mal ihren Vater fragen, der sei Pastor. Was antwortet man darauf? Warum erhört Gott das Gebet meiner Tochter für schönes Wetter am Kindergeburtstag gestern? Aber da unten warten Menschen unter Plastiktüten auf, vielleicht auf den Tod. Warum schweigt Gott? Warum antwortet er dir nicht, wenn du jetzt an dein Gebet denkst? Gibt es vielleicht bei dir eine Bitte, die du schon so lange und du sagst, die dir so wichtig ist und du hast das Gefühl, aber es passiert nichts. Die einzige Antwort, die ich dir sagen kann, als Christ, als jemand, der Gott liebt, die einzig ehrliche Antwort ist die, ich weiß es nicht. Ich Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist die einzig ehrliche Antwort, die Christen geben können. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum du den Job nicht kriegst, für den du so lange gebetet hast, der vielleicht wie ein Geschenk des Himmels aussah und jemand anders bekommt einen. Ich weiß nicht, warum du schon so lange dafür betest, dass Gott dir irgendwie deutlicher zeigt, wie dein Weg in Zukunft aussehen soll, aber du stehst immer noch im Dunkeln. Ich weiß nicht, warum es so scheint, als ob Gott im Leben eines Menschen, der dir irgendwie wichtig ist und der Gott so dringend bräuchte, warum Gott in diesem Leben nichts tut. Ich könnte bei allen diesen Beispielen irgendwelche Gründe finden, wahrscheinlich. Wir können uns unterhalten und ich könnte dir nachher sagen, oh, ich glaube, es liegt daran. Aber warum Gott manchmal Gebete nicht erhört, weiß ich nicht. Und ich und du werden es auch am Ende dieser Predigt nicht sicher wissen. Das heißt nicht, dass wir das Thema jetzt hier abbrechen können und können nach Hause gehen und sagen, gut, zucken wir die Schultern. Zwei Dinge können wir machen. Wir können, und das werden wir gleich tun, und das ist nicht das wirklich Wichtige, aber wir machen es trotzdem, wir können in die Bibel mal reinschauen, ob es ein paar Hilfen gibt. Ob wir ein paar Antworten finden, die uns wenigstens ein bisschen weiterhelfen. Je nachdem, wie unsere Situation gerade ist. Das machen wir gleich kurz. Und dann können wir einen Schritt weitergehen und uns Menschen angucken der Bibel, die dasselbe erlebt haben. Und uns fragen, wie sind sie damit umgegangen und können wir daraus irgendwie Hilfen ziehen. Also wir streifen jetzt zuerst mal ein paar Gründe, die Bibel tatsächlich aufzählt. Diese Gründe, wie gesagt, sind mir nicht das wirklich Wichtige dieser Predigt. In den letzten zwei Predigten wurde auch immer schon mal wieder was angerissen. Gründe, die vielleicht Gründe sein können, dass Gott nicht antwortet. Wir machen das heute so. Ihr werdet hier vorne gleich ein paar Bibelstellen sehen. 5 Stück sind es. Und dazu ein bisschen Musik. Und ihr lest sie euch einfach selber durch. Manche dieser Bibelstellen werden euch sehr hart erscheinen. Lest sie trotzdem und guckt, ob sie euch ansprechen oder ob sie nicht für euch sind. Und in der ersten Bibelstelle muss ich kurz sagen, worum es geht. Es geht um David, ein König im Alten Testament. Er hat gerade ein Kind bekommen, seine Frau. Das Problem ist, seine Frau ist eigentlich nicht seine Frau. Beziehungsweise, er hat ihren Mann, Uriah, in den Krieg geschickt und zwar an eine Stelle an der Front, wo er wusste, da werden sie ihn umnieten, um an diese Frau dran zu kommen. Also er hat durch Mord und Ehebruch praktisch diese Frau bekommen und jetzt erwartet sie ein Kind oder hat es bekommen und dieses Kind ist krank. Okay, wir schauen uns einfach diese Bibelstellen an. Da waren drei Gründe für nicht erhörtes Gebet dabei. Es kann sein, das waren diese ersten zwei Folien, ich weiß nicht, ob wir da nochmal hinklicken können, David, dessen Kind stirbt, und dann diese Bibelstelle, wo Gott sagt, hey, glaubt ihr, mein Arm sei zu kurz? Nein, eure Schuld steht zwischen mir und euch. Es kann sein, dass Gebet nicht erhört wird, weil Schuld zwischen uns und Gott steht. Vielleicht hast du dich durch Schuld in diese Lage gebracht, so wie David. Offensichtlich kann das ein Grund sein. Es kann sein, dass war diese harte Stelle aus Sprüche, wenn euch Gottes Gesetz nicht interessiert, interessiert er sich nicht für eure Gebete. Es kann sein, dass wir beten und dass unser Gebet aus Gottes Sicht eigentlich Missbrauch seiner Macht ist. Dass wir uns überhaupt nicht um Gott scheren im Grunde, aber manchmal hätten wir gerne, dass er mit seiner Kraft irgendwie uns hilft. Es ist selten so, dass Gott dann so hart redet, hey, wenn dich mein Wille nicht interessiert, interessiert mich nicht für dich. Ich erlebe Gott sehr selten so, aber ich erlebe sehr oft so, dass Gottes Wille uns wurscht ist und dass wir ihn manchmal doch brauchen. Und dann sind wir da. Es kann also sein, Schuld oder Missbrauch von Gebet sozusagen. Es kann auch einfach Dummheit sein. Das war die Jakobusstelle. Es kann sein, dass unser Gebet nicht erhört wird, weil wir zu kurz denken. Wir glauben, Gott müsste doch, aber dabei geht es eigentlich nur um unsere eigensüchtigen Wünsche. Und wir merken nicht, was wir uns einbrocken würden, wenn Gott es erhört. In Bruce Almighty ist eine super Umschreibung für diese Art von Gebet. Bruce bekommt von Gott diese Macht, Gott zu spielen und Gebete zu erhören. Und er hört dann alle Gebete irgendwie im Umkreis von weiß ich wie viele Kilometern und er kommt dann nicht klar und er beantwortet alle einfach mit Ja. Alle Gebete erhört. Und Gott zeigt ihm nachher, was er damit angerichtet hat. Und er zeigt ihm, ich erinnere mich nur dunkel, eine Frau und er sagt, dieser Frau hast du irgendwie ihren Wunsch um finanzielle Sicherheit geschenkt. Es ging ihr nicht gut finanziell, aber ich war fast so weit, dass sie sich wieder an ihren Bruder oder Nachbar oder ich weiß nicht, wendet, mit dem sie verkracht ist und ihn um Hilfe bittet und dass die beiden wieder eine Beziehung bekommen. So hast du den Wunsch erfüllt und damit ist das, was ich geplant hatte, voll daneben gegangen. Also es kann sein, C.S. Lewis hat mal sowas gesagt, wenn Gott alle meine dummen Gebete erhört hatte, die ich in meinem Leben gesprochen hatte, wo wäre ich dann wohl heute? Es kann sein, dass wir einfach zu kurz denken. Und das vierte, das ist Paulus, es kann sein, dass es einfach nicht Gottes Wille ist. Dass das, was wir wollen, wirklich sinnvoll ist. Paulus erlebt das. Das wäre so gut. Ja, es wäre gut, aber Gott möchte trotzdem nicht. Gott will nicht. Vielleicht also nur, hast du dich in einer dieser Dinge wiederentdeckt. Es kann sein, dass Gott dir etwas zeigen will, wo du in deinem Leben schief liegst und deswegen erhört dein Gebet nicht. Aber mir ist wichtig, dass du genau prüfst, ob einer dieser Dinge auf dich passt. Aber es kann sein, dass dir keiner dieser Punkte wirklich weiterhilft. Vielleicht merkst du es daran, dass du diese Stellen liest und an keinem Punkt wirst du berührt. Sie drücken dich eher noch weiter runter. Du hast das irgendwie alles schon durch, diese Gedanken, und trotzdem verstehst du nicht, warum. Warum? Und damit bleibt dir dann eigentlich nur noch eins. Die Frage, wie gehe ich jetzt damit um? Wie kann ich damit leben, lernen, dass so ist? Und damit sind wir bei diesem zweiten Abschnitt, dass wir uns anschauen, wie Leute in der Bibel eigentlich damit umgegangen sind. Und ich hatte echt Mühe, viele Beispiele zu finden, wo Leute in der Bibel beten und es passiert nicht. Es gibt viele Beispiele, wo Leute in der Bibel beten und es passiert lange, lange, lange nichts, aber dann passiert es eben doch. Oft. Ansonsten habe ich echt nicht viel gefunden an Gebetsmisserfolgsgeschichten. Zwei steckten eben schon in den Texten. David und Paulus. Und dann ist mir noch ein dritter eingefallen, sehr spät aber. Und es ist eigentlich das nicht erhörte Gebet der Bibel. Ich habe mich nachher gewundert, wie lange ich brauche, um darauf zu kommen. Aber erstmal nochmal zu David. David erlebt, dass sein Kind stirbt. Er betet eine Woche auf Knien, auf dem Boden dafür. Es ist ihm wirklich wichtig, leidenschaftlich. Und dann stirbt sein Sohn. Und die Leute, die ihn kennen, fragen sich, oh, wer bringt ihm das bei? Er hat sich so da reingesteigert, das wird ihn umnieten. Und als es dann erfährt, was tut er? Er steht auf, er geht heiß duschen, er macht sich was Gutes zu essen oder lässt es sich machen wahrscheinlich eher. Und er geht zur Tagesordnung über. Das heißt, er fängt einfach an mit seinem normalen Leben. Kurz, er akzeptiert es einfach. Dass wir uns richtig verstehen. Also wer das erlebt, dass ein Kind verliert, das fände ich höchst unnormal. Er würde so schnell zur Tagesordnung übergeben. Das muss damals irgendwie auch anders gewesen sein. Eine andere Zeit. Ich weiß nicht, wie viele Kinder David hatte. Aber was man lernen kann, wenn ein Gebet definitiv nicht erhört ist, dann lass es los, das Gebet. Das tut David. Akzeptiert. Schau nach vorne. Ähnlich bei Paulus. Er ist krank. Man weiß nicht genau, ob es eine Krankheit ist. Jedenfalls irgendwas, was ihn wirklich schwächt. Er hat nie in seinen Briefen wirklich gesagt, um was es ging. Aber etwas, was ihn echt gequält hat. Und er betet dreimal intensiv darum, dass Gott es wegnimmt. Und dann lässt er es gut sein. Er lässt es los. Er akzeptiert es, dass es nicht so sein soll. Allerdings muss man zugeben, Gott gibt ihm nicht einfach keine Antwort. Er gibt ihm eine. Sozusagen ein ermutigendes Nein. Er sagt ihm, nein, Paulus, ich werde dich nicht heilen. Es ist okay so, dass du schwach bist. Gerade darin will ich meine Stärke zeigen. Du wirst es erleben. Aber David und Paulus, beide akzeptieren es und lassen es los. Sie verzweifeln nicht daran. Im Gegenteil, sie schauen wieder nach vorne. David macht einfach, man hat den Eindruck, am selben Tag noch ein neues Kind. Ich weiß nicht, ob das... kann man drüber denken, wie man will, ne? Paulus beginnt, in seiner Schwachheit eine Stärke zu sehen. Sie akzeptieren und schauen wieder nach vorne. Kann es sein, dass das für dich dran ist? Akzeptieren? Weil du dich sonst mit deinem Drehen um diesen Wunsch fertig machst auf Dauer? Ich will dir das nicht einreden. Es kann sein, dass es für dich nicht dran ist, das zu akzeptieren. Du musst es für dich überlegen. Kann es sein, dass es dran ist? Du kannst diesen Gedanken ja mal mit in dein Gebet einbauen. Diese Frage, Gott, willst du, dass ich es loslasse? Ich finde gut zu wissen, dass das in unsere Beziehung mit Gott offensichtlich reingehört. Es gab Leute, David, Paulus, die eine absolut starke Connection nach oben hatten und sie erlebten das trotzdem auch, dass Gott schweigt und das Gottgebet nicht erhört. Es scheint normal zu sein. So, und jetzt komme ich zu dem dritten Gebet, was in der Bibel gibt. Das nicht erhörte Gebet. Und da will ich auch ein bisschen länger stehen bleiben bei. Jesus hat dieses Gebet gebetet. Wir können mal die nächste Folie machen, lest es euch einfach mal durch. Da Das da ist ein verzweifeltes Gebet. Es ist das Gebet, was Jesus gebetet hat in der Nacht vor seiner Hinrichtung, und er wusste, was kommt. Auch wenn das jetzt hier ein bisschen kitschig wirkt, so vom Bild, dieses Gebet hat er wahrscheinlich geschrien oder nur noch geflüstert oder geweint oder gehaucht. Jedenfalls hat er es nicht einfach so aufgesagt. Er schwitzte Blut dabei, sagt die Bibel. So existenziell war es ihm. Vater, wenn es irgendwie sein kann, lass das nicht passieren. Jesus betet das nicht nur einmal. Er geht dann zurück zu seinen Freunden, die sind in der Zwischenzeit eingeknackt und er ist ein Stückchen enttäuscht, aber er dreht dann wieder um und geht wieder zurück zu diesem Stein oder zu diesem Ort und betet es wieder, weil es ihn umtreibt, weil er Angst hat. Ich bin mir nicht sicher, ob hier jemand ist, der so schon mal gebetet hat wie Jesus. Einen derartig verzweifelten Wunsch hat. Der das betet mit Todesangst. Und auf der anderen Seite mit der absoluten Gewissheit, wenn Gott will, er kann anders. Er kann anders, es muss nicht passieren. Und dann kommt es doch so. Um 15 Uhr am nächsten Tag hängt Jesus an einem Kreuz und schreit in den Himmel: Warum, Gott, hast du mich verlassen? Und dieser Kelch kommt auf ihn zu. Wisst ihr, was Christsein bedeutet? Was Glaube bedeutet? Glaube bedeutet nicht, an eine unsichtbare Macht zu glauben, die allgegenwärtig ist und durch dessen Kraftwirkung wir im Leben Probleme gelöst bekommen. Das ist nicht Glaube, das ist Religion. Christlicher Glaube bedeutet diesem Mann, der zu einer Zeit, die wir heute Antike nennen, an einem Kreuz gestorben ist, irgendwo im Vorderen Orient. Christlicher Glaube bedeutet, diesem Mann heute, 2005, zu folgen. Christlicher Glaube bedeutet, darauf zu vertrauen, dass Jesus durch das Leben und Sterben dieses Mannes, Jesus von Nazareth, die entscheidende Wende in der Weltgeschichte herbeigeführt hat. Dass es so kommen musste, wie es kam. Es bedeutet zu glauben, dass er nicht irgendein Jesus von Nazareth war, sondern dass er der Sohn Gottes war. Angekündigt hunderte von Jahren vorher durch die israelitischen Propheten. Ihr könnt das im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel nachlesen. Geboren als ein uneheliches Kind von einer Jungfrau mit Namen Maria. Es bedeutet zu glauben, dass die Worte, die er gesagt hat, Gottes Worte waren. Die Taten, die er getan hat, Gottes Taten waren. Es bedeutet zu glauben, dass sein Tod am Kreuz, den er unschuldig erleidet, weil er der einzige Mensch war, der ohne Schuld über diesen Planeten gegangen ist, es bedeutet zu glauben, dass dieser Tod am Kreuz unser Leben ist. Oder stellvertretend für uns starb. Und es bedeutet zu glauben, dass das Kreuz Jesu, dass das seine eigentliche Mission war. Deswegen war er eigentlich hier. Weniger um zu heilen, sondern eigentlich um das zu tun, am Kreuz zu sterben für uns. Das war Gottes Wille. Und es bedeutet zu glauben, 3 Tage später ist er auferstanden. Das war nicht nur eine hirnverdrehte Idee seiner Nachfolger, die das nicht klar kriegten irgendwie, dass er tot sein soll und sie sich ausgedacht haben, sondern dass es eine geschichtliche Tatsache ist. Und dass darum heute Jesus lebt als Herr dieser Welt und du heute ihm nachfolgen kannst. Das ist christlicher Glaube. Warum hole ich so weit aus, um das zu erklären? Warum mache ich da so viele Worte? Weil mir wichtig ist zu sagen, Gebetserhörung ist nicht das wirklich Zentrale im christlichen Glauben. Es ist für uns unheimlich wichtig, ich weiß das, wir brauchen das. Aber daran darf dein Glaube nicht hängen. Wenn du deinen Glauben daran festmachst, dass du erlebst, wie Gott deine Gebete erhört, wenn du deinen Glauben daran festmachst, dass alle Fragezeichen aus deinem Leben nach und nach verschwinden, okay, du lässt Gott noch ein bisschen Zeit, aber dann, irgendwann, wenn du daran deinen Glauben festmachst, dann glaubst du an einen anderen Gott, als Jesus von Nazareth hatte. Dann glaubst du an einen anderen Gott, als Jesus glaubte. Jesus selber, Gottes Sohn, erlebt, wie Gott schweigt. Ausgerechnet in seinem Todeskampf erlebt er Nichterhörung. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er stirbt am Kreuz. Allein, so ist jedenfalls sein Eindruck. Und er hat vorher seinen Freunden mal gesagt, wenn ihr mir nachfolgt, dann kann es sein, dass es euch gehen wird wie mir. Er hat sogar gesagt, es kann sein, dass es euch schlimmer ergehen wird wie mir. Das ist Glaube, das ist Nachfolge. Diese Worte machen mir übrigens gar keine Angst, dass es mir schlimmer gehen könnte als Jesus. Es macht mir einfach nur klar, Jesus erlebt Gott ganz offensichtlich nicht immer so, dass er alle Hindernisse aus dem Weg räumt. Im Gegenteil. Und es wäre dumm zu glauben, wenn ich meine, in meinem Leben muss es aber so sein. Sonst ist Gott wahrscheinlich nicht. Oder sonst mag er mich nicht, oder was. Man kann keine engere Beziehung zu Gott haben, als Jesus sie hatte. Er kannte den Willen Gottes wie seinen eigenen. Er sagte, mein Vater und ich sind eins. Und trotzdem erlebt er diesen Augenblick, wo sein Wille nicht der Wille Gottes ist. Er sagt, nicht wie ich will. Das heißt, ich will eigentlich anders. Er lebt diesen Moment, wo er etwas will und Gott gibt es ihm nicht. Kannst du das aushalten? Das Schweigen Gottes in deinem Leben? So wie das Jesus aushalten musste? Kannst du das Beten, wie Jesus es betet? Betet nicht mein Wille, sondern deiner. Nietzsche hat mal etwas gesagt. Er hat gesagt, du hältst es nicht mehr aus, dein herrisches Schicksal, dann liebe es. Es bleibt dir keine andere Wahl. Das ist hart, oder? Du hältst dein Schicksal nicht mehr aus, dann fang es an zu lieben. Das meine ich genau nicht. Das meint das hier, dein Wille geschehe, genau nicht. Das ist ein schlauer Satz von Nietzsche, einem klugen Beobachter der Menschen, der Gesellschaft, des Lebens, der allerdings einen kleinen Nachteil hatte, er kannte Gott nicht. Jesus liebte sein Schicksal nicht. Auch wenn er sagt, dein Wille geschehe, liebt er das, was dann passiert, nicht. Nietzsche hat schon recht, wenn dein Schicksal irgendwie unaushaltbar ist, aber es bleibt so, dann ist es wohl besser, du arrangierst dich damit, sonst macht es dich fertig. Aber was Jesus tut, ist mehr als das, einfach sich ergeben in seinem Schicksal. Jesus wusste, was Gott will, soll passieren. Ich will etwas anderes, aber was Gott will, soll passieren, egal was es ist. Und das ist was anderes als Schicksalsergebenheit. Das ist grenzenloses Vertrauen. Das ist grenzenloses Vertrauen, selbst dann, wenn Gott zu dir Nein sagt. Oder wenn er schweigt. Oder wenn er genauso handelt, wie du es eigentlich nicht wolltest. Das ist Glaube. Das ist Glaube. Und ich habe gedacht, es kann sein, dass die nicht erhörten Gebete in deinem Leben Punkte in deinem Leben werden können, wo dein Vertrauen zu Gott tiefer wird, stärker wird. Es hört sich fast irgendwie grottenfalsch an, was ich hier sage. Aber überleg mal, ob es sein könnte, dass die nicht erhörten Gebete in deinem Leben Punkte werden können, wo deine Beziehung zu Gott tiefer wird. Am Freitag hat unsere Älteste ihre Spardose geholt und sie wollte wissen, ob das Geld, was darin ist, genug Geld ist, um eine Decke zu kaufen für Leute, die keine mehr haben und frieren müssen. Und dann wollte sie wissen, wie man als Sechsjährige Geld verdienen kann, weil sie meinte, das wäre zu wenig. Das hat mich sehr getroffen, dass sie diesen Schmerz spürt in ihrem Herzen, den Menschen, die sie gar nicht kennen, weit weg erleben müssen. Und ich dachte, dann kann es sein, dass Gott gerade dabei ist, im Moment Hilfe für Menschen zu bringen, Gebete von Menschen in dieser Katastrophe zu beantworten, weil Menschen im Herz berührt werden und helfen wollen, so wie Jesus damals geholfen hat oft. Kann es sein, dass ich in dieser Katastrophe nur, wie C.S. Lewis, ein Monument einer unerfüllten Bitte sehe, aber während unseres Gottesdienstes hat Gott in dieser Region Gebete beantwortet, Wunder getan? In dieser Zeit haben vielleicht Menschen Gebetserhörungen erlebt, weil wir vor 2 oder 3 Wochen, weiß nicht mehr wann, das Geld gesammelt haben, dieses Geld durch Leute wie Matze und sein Team oder durch andere jetzt da angekommen ist. Kann es sein, dass Gott handelt, während wir über das Nichthandeln hier nachdenken? Ich glaube, das kann sein. Ich bin sicher, das ist so. Und deswegen will ich diese Predigt nicht damit abschließen, dass ich dich mit dieser Frage entlassen, guck mal, ob du es akzeptieren kannst. Guck mal, ob es so Gottes Wille ist, dass du dieses Gebet loslässt. Sondern ich möchte diese Predigt abschließen, indem ich dir sage, Gott kann. Gott kann. Ich möchte, dass wir diese Predigt mit einem Gebet abschließen. Ich weiß, dass Gott kann. Es lohnt sich zu beten. Und er will hören, was wir wollen. Er will hören, wonach wir uns sehen. Und darum bete ich jetzt. Und ich werde in diesem Gebet eine Pause machen. Und in dieser Pause kannst du einfach deine Bitten sagen, dein Anliegen sagen. Das, was dich umtreibt. Und ich werde dann nach dieser Pause das Gebet abschließen. Und dann werde ich es so ähnlich tun, wie Jesus Gott unser Vertrauen ausdrücken lässt, dass wir uns wünschen, dass sein Wille geschieht, wenn ein anderes als unserer. Ob du das dann mitbeten kannst, das entscheidet für dich, ob du das möchtest. Okay, lass uns beten. Vater, wir beten für Matze und das Team, mit dem er da unten ist, in Pakistan jetzt. Ich habe keine Ahnung, wo er jetzt ist und was er gerade tut. Auch nicht, wie es ihm geht. Aber wir beten, dass er jetzt in diesem Moment erleben kann, dass du da bist und Gebet erhörst. Und noch mehr als für Mats und sein Team beten wir das für die Leute, die da unten leben müssen und die zu dir schreien. Ich bitte dich, dass sie in diesem Moment erleben, wie du ihnen begegnest. Vielleicht durch Mats und sein Team, durch andere Leute, egal wie. Herr, wir bitten dich, dass du etwas tust. Und Vater, wir bringen dir jetzt unsere Bitte. Manche von uns hier werden umgetrieben von etwas, was ihnen so wichtig ist. Vielleicht haben sie es dir schon oft gesagt. Wir sagen es dir noch einmal. Vater, du hast diese Dinge jetzt gehört und du kannst sie hören, wenn du willst. Das ist wirklich unser Wunsch, unser Wille. Aber wir wollen dir sagen, dass wir dir vertrauen, dass wir deinem Willen mehr vertrauen als unserem. Und dass wir wollen, dass dein Wille geschieht, egal was es bedeuten wird. Und wir sagen das mit zitternden Knien und ganz unsicher, aber wir sagen es dir trotzdem. Und ich bitte dich, dass du uns zeigst, wenn es dran ist, dass wir ein Gebet, eine Bitte loslassen. Dann zeig uns das. Und dann hilf uns, darin Frieden zu finden und wieder nach vorne zu schauen. Und zeig uns genauso, wenn du möchtest, dass wir weiter beten. Aber dann schenke uns auch darin Frieden und nicht Verzweiflung. Danke, Vater, dass du da bist und dass unsere Gebete bei dir ankommen. Amen.